As I See It, der Wissenschaftspodcast des Saarland Informatics Campus.
Hi und herzlich willkommen zur neuesten Episode von As I See It, dem Wissenschaftspodcast des Saarland Informatics Campus. Wenn ihr euch für Themen rund um Informatik und Informationstechnik interessiert, seid ihr bei uns genau richtig, denn wir präsentieren euch das Neueste aus der Informatikforschung und zwar in spannenden und informativen Gesprächen mit den Forscherinnen und Forschern hier bei uns am Campus. Mein Name ist Philipp Zapfschramm, ich mache die Wissenschaftskommunikation am SIC und freue mich sehr, zur heutigen Episode über Societal Computing den Leiter der gleichnamigen Forschungsgruppe an der Universität des Saarlandes, Professor Ingmar Weber, begrüßen zu dürfen. Hallo Ingmar, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Philipp.
Ja, heute geht es um ein neues und noch sehr junges Forschungsfeld in der Informatik, nämlich das Societal Computing. Was ist das, werden sich jetzt wahrscheinlich viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fragen. Also übersetzen wir es einfach mal auf Deutsch, vielleicht bringt uns das hier schon weiter. Gesellschaftliches oder gesellschaftsbezogenes Rechnen, man merkt, ist es schwer zu übersetzen und inhaltlich weiterbringen tut es uns auch nicht so wirklich. Naja, und deshalb soll es genau darum in der heutigen Episode gehen. Im Gespräch mit Ingmar wollen wir herausfinden, was ist Societal Computing, womit befasst man sich in dem Feld und wie geht man diese Fragen an. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, möchte ich dich, Ingmar, noch kurz vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt wissen, mit wem sie es zu tun haben. Du hast 2007 hier an der Uni des Saarlandes und am Max-Planck-Institut für Informatik deinen Doktor gemacht und warst danach über verschiedene Zwischenstationen lange Zeit als Wissenschaftler im Ausland tätig, bist jetzt seit Oktober 2022 wieder als Alexander von Humboldt-Professor für künstliche Intelligenz an der Universität des Saarlandes, wo du den Forschungsbereich Societal Computing aufbaust. Kurz zum Hintergrund von diesen Professuren. Das sind die höchst dotierten Wissenschaftspreise in Deutschland und werden mit bis zu 5 Millionen Euro gefördert, und zwar über 5 Jahre. Und Förderer ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Alexander-von-Humboldt-Professuren haben eben zum Ziel, exzellente Wissenschaftler aus dem Ausland wieder für den Forschungsstandort Deutschland zu gewinnen. Und ja, im September 2023 hast du dann zusätzlich zu deiner AVH-Tätigkeit hier an der Uni des Saarlandes gemeinsam mit der Politikwissenschaftsprofessorin Daniela Braun das Interdisciplinary Institute for Societal Computing gegründet, in dem wir eben die Sozial- und Geisteswissenschaften hier an der Uni des Saarlandes mit der Informatik verbinden wollt und auch darüber hinaus. Und jetzt noch, wie immer, ein persönlicher Funfact zum Professor, und zwar zu dir. Du bist leidenschaftlicher Ausdauersportler, kann man wohl sagen. Und um genau zu gehen, würde ich fast sagen, du bist Ausdauer-Extremsportler. Du absolvierst Triathlons mit einer bis zu dreifachen Ironman-Distanz, das heißt 11,4 Kilometer Schwimmen, dann 540 Kilometer Radfahren und anschließend nochmal 126,6 Kilometer Laufen. Da stellt sich mir die Frage, warum macht man das und wie schafft man das?
Ja, Philipp, ja, kurz gesagt, es macht einfach Spaß. Also ich habe meinen ersten Marathon im Jahr 2000 gelaufen, habe mich dann so langsam hochgearbeitet, immer längere Distanzen. Irgendwann kam dann der Triathlon dazu. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Und unter anderem, weil gerade auf den sehr, sehr langen Distanzen gibt es noch so einen Kameradschaftgeist. Also auf den kurzen Distanzen, da geht es so ein bisschen darum, wer hat mehr Testosteron, sage ich jetzt mal, ne? Wer hat die größeren Muskeln oder so. Aber auf den längeren Distanzen, da kennt man sich dann auch. Dann geht es dann, ja, wie geht es dir in der Familie? Brauchst du Hilfe? Hast du einen Platten? Kann ich dir was zu essen geben oder so? Und das hat mich irgendwie einfach dann gereizt. Jetzt die letzten Jahre, seitdem unsere Tochter geboren ist, mache ich nur noch, was ich mal als Kurzdistanz bezeichne. Das sind so Marathon, vielleicht bis 50, 60 Kilometer oder so. Aber vielleicht, ja, wenn unsere Tochter mal wieder groß ist, würde ich gerne auch mal wieder was Echtes machen, was dann vielleicht ein bisschen länger ist.
Was Echtes, also nicht nur so einen läppischen Marathon, okay. Gut, dann lassen Sie jetzt mal ins Thema einsteigen. Und zwar Societal Computing. Was zeichnet das denn aus? Und wie unterscheidet es sich von anderen Bereichen der Informatik?
Ja, das Societal Computing ist hervorgegangen aus der Richtung des Computational Social Science. Also Computational Social Science gibt es jetzt inzwischen vielleicht seit 15, 16 Jahren ungefähr. Ist das die computergestützte Analyse von Daten in den Sozialwissenschaften. Also wie können wir menschliches Verhalten durch Computer besser verstehen. Das ist prinzipiell eher akademisch ausgelegt. Also da geht es viel darum, Erkenntnisse zu erlangen, die dann auch zur Veröffentlichung. Aber nicht direkt geht es dann darum, diese Erkenntnisse anzuwenden. Und das Societal Computing, das verbindet dann das Computing of Society, wie ich das beschreibe, also die Vermessung der Gesellschaft, mit Computing for Society, also dann das zielgerichtete Anwendung der Informatik zur Verbesserung der Gesellschaft. Und also Societal Computing verbindet diese beiden Richtungen zusammen.
Gut, und wenn du jetzt sagst, zielgerichtete Anwendungen, welche Problemstellungen versucht denn das Societal Computing zu lösen? Kannst du da irgendwie mal ein konkretes Beispiel geben?
Klar, also das Feld an sich ist natürlich erstmal sehr breit aufgestellt. Da könnte man sich ziemlich viele Themen vorstellen. Unsere Arbeit konkret beschäftigt sich zum Beispiel mit Themen wie der Migration, einfach weil es ein Themenumfeld ist, was mir sehr am Herzen liegt und dem ich auch schon lange arbeite. Und da geht es zum Beispiel darum, wie man innerhalb von humanitären Krisen möglichst schnell und möglichst genau Flüchtlingsströme abschätzen kann. Und immer mit dem Ziel dann halt zum Beispiel Flüchtlinge besser unterstützen zu können. Zum Beispiel haben wir das im Umfeld von Venezuela gemacht, wo es darum ging, abzuschätzen, wie viele Leute das Land verlassen haben und zum Beispiel in verschiedenen Landesteilen von Kolumbien ansässig waren. Das ist zum Beispiel ein Themenbereich. Ein anderes Themenbereich, was mir persönlich am Herzen liegt, geht es um die Geschlechterbenachteiligung. Zum Beispiel, wo in der Welt sind Frauen benachteiligt, was Internetzugang angeht oder die Nutzung von sozialen Medien und so weiter. Und wie kann man das zielgenau halt abschätzen und dann aber auch, wie kann man dann mit Partnern im Entwicklungsumfeld arbeiten, um dann diese Benachteiligung auch zu reduzieren. Seitdem ich jetzt hier in Deutschland bin, suche ich auch sozusagen nach Partnern, die hier ansässig sind und die vielleicht sich auf sozusagen mehr örtliche Probleme kümmern. Und da geht es zum Beispiel auch um Themen wie Radikalisierung oder Gewalt gegen Ausländer. Und auch da ist dann die Frage, was und wie kann da Informatik helfen? Und das kann man eigentlich nur herausfinden, wenn man halt auch wirklich dann viel mit den Partnern spricht, um wirklich genau zu verstehen, was ist denn eigentlich das, was die brauchen, anstatt direkt schon mit einer Lösung sozusagen heranzugehen.
So, darauf gehen wir gleich noch genauer ein. Aber du hast es schon angedeutet, du arbeitest im Bereich Migration oder wenn es um Geschlechtergleichberechtigung geht. Das klingt ja schon nach Themen, die über die Informatik hinausgehen. Und du hast gesagt, dass das Feld aus den Computational Social Sciences hervorgegangen ist. Welche Rolle spielt denn die Interdisziplinarität, also das Zusammenarbeiten verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen im Societal Computing?
Ja, die ist sehr, sehr wichtig. Also Informatik ist oft sehr methodenlastig, sage ich jetzt mal. Also ich habe einen neuen Algorithmus, ne, und suche dann, okay, was kann ich mit dem Algorithmus machen? Ne? Also dieses typische, ich habe einen Hammer und suche jetzt nach den Nägeln. Und dann sieht halt auch alles nach einem Nagel aus, auch wenn es vielleicht eine Schraube ist oder auch wenn es vielleicht ein ganz anderes Werkzeug sozusagen braucht. Und das versuchen wir halt zu vermeiden, indem wir wirklich mit Experten arbeiten, also sowohl auf der Anwendungsseite, also zum Beispiel jetzt NGOs oder Non-Profits oder halt also gemeinnützige Organisationen, aber halt auch auf der akademischen Seite halt mit Experten arbeiten, die wirklich das zum Beispiel das Migrationsumfeld verstehen, uns halt auch Hinweise darüber geben können, wo zum Beispiel Wissenslücken sind. Also zum Beispiel, bevor ich angefangen habe, zum Umfeld zu arbeiten, war mir gar nicht klar, wie schlecht oft die Datenlage ist. In den Medien hört man oft irgendwelche Statistiken zur Migration, so und so viele Leute aus der Ukraine sind im Saarland ansässig oder so. Und man hinterfragt das oft gar nicht. Na gut, das wird dann wohl halt so stimmen. Aber wenn man dann halt ein bisschen sich mehr mit den Daten auseinandersetzt und merkt, naja, das sind so viele Annahmen und so weiter und so viele Datenqualitätprobleme, die da oft hinterstecken, dass selbst in reichen Ländern die Datenlage oft nicht so gut ist, wie man vielleicht als Laie meint. Und solche Erkenntnisse kann man halt nur erlangen, wenn man halt wirklich mit Experten austauscht. Also, und das ist halt wirklich also sehr zentral, um halt, wie gesagt, diesen Ansatz zu vermeiden. Ich habe einen Hammer und dann alles ist halt ein Nagel, sagen wirklich zu verstehen, was wird denn wirklich benötigt.
Genau, und jetzt, um auf dieses Hammer- und Nagel-Beispiel einzugehen, wie wichtig ist denn die Zusammenarbeit mit Playern außerhalb der Wissenschaft? Du hast es schon angedeutet, NGOs und Unternehmen oder politische Institutionen. Helfen die auch bei der Themenentwicklung?
Ja, genau, das sind gute Fragen. Das ist auch sehr wichtig. Also selbst wenn man interdisziplinär forscht, ist halt noch oft die Neigung, sozusagen das rein akademisch zu machen, ne? Also sozusagen im Elfenbeinturm zu bleiben oder im Ivory Tower, wie man es auf Englisch sagen würde. Aber das ist auch wichtig, also meine akademische Arbeit ist sehr wichtig, es muss natürlich auch fundiert sein und so weiter, es muss auch natürlich durch Peer Reviews gehen, also durch externe Gutachten und so weiter, um wirklich sicherzustellen, dass die Methoden und die Analysen solide sind. Aber mir persönlich reicht das dann halt nicht. Es ist halt immer noch die Frage, okay, jetzt haben wir irgendwie Migration verstanden oder Geschlechterbenachteiligung vielleicht etwas besser vermessen, aber hat das jetzt wirklich das Leben von irgendeiner Person verbessert? Wahrscheinlich nicht, zumindest nicht offensichtlich. Wir als Uni haben natürlich jetzt nicht das Mandat, jetzt direkt die Gesellschaft direkt sozusagen zu verbessern oder so. Und da ist dann wichtig, dann wirklich mit Partnern zu arbeiten, die auch wirklich das Vertrauen genießen, also von den Gruppen, mit denen sie arbeiten, die auch das wirklich oft komplexe Zusammenhänge verstehen. Also gerade auch, wie gesagt, im Migrationsumfeld gibt es halt oft viele Sachen, die man berücksichtigen muss, dass man nicht dann vielleicht doch mehr Schaden verursacht, als man wirklich, als man hilft. Und da ist es dann wichtig, wirklich auch mit Partnern, zum Beispiel aus NGOs oder aus dem Non-Profit-Bereich zu arbeiten. Wie gesagt, bisher waren das für mich hauptsächlich UN-Organisationen, aber jetzt in Deutschland sind wir sozusagen, oder bin ich persönlich halt auch auf der Suche auch nach neuen Partnern.
Gut, dann lass uns da doch mal direkt andocken und hier über deine Forschung hier an der Uni des Saarlandes genauer reden. Wie gesagt, du leitest die Forschungsgruppe Societal Computing und hast gemeinsam mit Daniela Braun das Interdisciplinary Institute of Societal Computing gegründet. Was hat dich denn dazu bewegt, erstmal dich diesem Forschungsfeld so zu widmen?
Ja, das kam über die letzten Jahrzehnte. Also du hast schon am Anfang erwähnt, also ich bin Informatiker, ich habe in so Information Retrieval-Bereich promoviert, also da ging es um Datenstrukturen und wie man Datenstrukturen für Suchmaschinen effizienter machen kann. Das war auch interessant, das hat auch Spaß gemacht und war ich jetzt in der Schweiz. Irgendwann war ich dann bei Yahoo Research, also der Internetfirma Yahoo in Spanien. Und da hatte ich zum ersten Mal Zugriff auf große Datenmengen, die wirklich von echten Nutzern generiert wurden. Ja, zum Beispiel Suchanfragen oder auch E-Mail-Metadaten und andere Daten. Und die Firma war natürlich daran interessiert, zum Beispiel die Suchanfragen zu verbessern. Ja, da ging es zum Beispiel darum, suchen Männer und Frauen das Gleiche oder klicken sie auf dieselben Ergebnisse? Oder wenn ich zum Beispiel nach einer Reise suche, spielt es eine Rolle, ob ich in einem Ortsteil mit einem hohen Einkommen oder in einem mit einem niedrigen Einkommen wohne? Und das haben wir sozusagen uns angeschaut. Und ja, man kann Suchergebnisse halt sozusagen dadurch verbessern, wenn man sie nicht direkt personalisiert, sondern zumindest mehr etwas gruppenspezifisch macht. Aber in diesem, als wir das gemacht haben, habe ich gemerkt, das ist ja eigentlich interessant. Da kann man ja wirklich auch viel über die Gesellschaft erkennen. Ich kann mich auch an einem Beispiel erkennen. Da gab es eine Suchanfrage von zumindest anhand selbst deklarierter Daten einer jungen Frau aus einem armen Stadtteil in New York, die gesucht hat danach, how to get an abortion. Also wie kann man wo bekomme ich eine Abtreibung? Und das hat mich dann schon etwas bewegt oder so. Man weiß nicht natürlich genau, warum diese Person danach gesucht hat. Vielleicht war es für ein Schulprojekt und so weiter. Ne? Aber trotzdem glaubt man dann wirklich, in diesem Digital Trace, also diesem Fußstapfen oder so, die da halt hinterlassen werden bei diesen, in diesem Fall Suchanfragen, kann man wirklich viel über die menschliche Existenz, sage ich jetzt mal etwas vielleicht hochgegriffen sozusagen, ableiten. Und das hat mich einfach ergriffen. Und dann haben wir, wie gesagt, eine Arbeit zu dem Thema Demografie und Websuche geschrieben. Die wurde dann irgendwann aufgegriffen von jetzt seinem Freund und Mitarbeiter, also Kollaborateur Emilio Sacchini, der ist inzwischen Direktor am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. Und Emilio hatte mich damals halt gefragt, hey, ihr habt all diese tollen Daten, damit könnte man doch mal richtige demografische Forschung machen halt. Und das war im Jahr, 2009 oder 10 oder so. Und seitdem arbeite ich insbesondere mit Emilio in dem Bereich Migration, aber auch seitdem halt auch noch in vielen anderen Themenbereichen.
Okay, also du sagst zum Beispiel, beruhen deine Forschung auf so Suchmaschinen, Metadaten. Gibt es denn irgendwie herausstechende Ansätze oder Methoden im Societal Computing, die er nutzt, um eben so Erkenntnisse über die gesamte Gesellschaft zu gewinnen?
Methodisch, denke ich, sind wir relativ breit aufgestellt und das geht halt oft um sozusagen ja Applied Machine Learning oder halt, ja, da kommt sozusagen dann ein bisschen das, die künstliche Intelligenz da rein. Aber Machine Learning oder KI ist oft nichts ohne die entsprechenden Daten. Also geht es dann oft darum, einfach wie bekommt man Daten oder wo sind Daten oder auch einfach in Daten in Dinge zu sehen, die man vielleicht sonst nicht vorher nicht gesehen hat. Zum Beispiel ein Beispiel. In einige unserer Arbeit benutzen wir anonyme Werbedaten von Facebook, Instagram, aber auch TikTok und anderen Plattformen, wo man halt der Werbeplattform zum Beispiel sehen kann, ja, wo in Indien gibt es mehr Frauen als Männer auf Facebook. Das könnte dann zum Beispiel ein Signal dafür, im Großen und Ganzen auch, wo es mehr Frauen als Männer mit Internetzugang gibt. Einfach da gesagt, dass die Erkenntnis einfach, diese Werbedaten spiegeln wiederum andere Prozesse halt ab. Und wie gesagt, das ist eine der Haupterkenntnisse. Oder jetzt machen wir auch viel mit Satellitendaten, wo es dann so die Frage ist, wie kann man anhand von Satellitendaten Migrationsströme erkennen? Das ist dann halt auch nicht völlig offensichtlich, muss man erstmal ein bisschen überlegen, okay, was gibt es für Satellitendaten, wie oft sind die verfügbar, was kosten die, wie kommt man da ran und so weiter. Und ein Ansatz zum Beispiel, den wir an dem wir arbeiten, ist halt Autos zu erkennen und die dann halt zu zählen und so zum Beispiel erkennen, im Osten der Ukraine sind viele Autos verschwunden, im Westen der Ukraine sind es mehr geworden und das kann man dann sozusagen zeitlich untersuchen. Es hat, wie gesagt, oft diese Zusammenspiel aus einer neuen Datenquelle erkennen und dann halt die Methoden zu entwickeln. Zum Beispiel jetzt im Beispiel von Satellitenbildern ist es dann halt oft sozusagen Computer Vision oder KI, um diese Daten dann halt auszuwerten.
Okay, also ihr ergründet neue Datenquellen und entwickelt Methoden, um die auszuwerten. Da lässt sich ja schon ein gewisses Potenzial erkennen, dass das vielleicht auch zu nicht intendierter Nutzung dieser Methoden führen könnte. Wenn man jetzt weiß, wo viele Flüchtlinge hingegangen sind, ja, man will es sich gar nicht ausmalen. Wie geht man denn im Feld des Societal Computing damit um? Und gibt es irgendwie Methoden, um eben diese nicht intendierte Nutzung der Forschungsergebnisse zu verhindern?
Ja, ist eine gute Frage, eine wichtige Frage. Es fängt auf jeden Fall immer an mit dem Bewusstsein, dass diese Methoden natürlich potenziell unter Umständen auch missbraucht werden können und dass auch oft, Methoden entwickelt werden aus einer Machtposition, sage ich jetzt mal. Ne? Also wir haben natürlich in reichen Ländern und so weiter und vielleicht auch mit bestimmten Motiven. Und dann zum Beispiel ein Beispiel, als Hitler an die Macht kam, kurz danach gab es eine Volkszählung. Da hatte Hitler sozusagen das Glück, dass zu dem Zeitpunkt gerade die Lochkarten entwickelt wurden und das auch mit Hilfe der Firma IBM, was die Auswertung erleichtert hat. Und konkret ging es dabei darum, die Daten von Eltern und Großeltern mit den Kindern zu verknüpfen. Ja, zum Beispiel bin ich vielleicht kein Jude, vielleicht war aber mein Großvater ein Jude. Und diese Verknüpfung war bis zu den Lochkarten einfach nicht möglich. Also kann man sich denken, muss jetzt eine Person per Hand gucken, was hat der Großvater angegeben und das dann daneben legen, was hat das Kind angegeben oder so, um das sozusagen zu übertragen. Ja. Das als ein Beispiel, einfach um das nur zu zeigen, eine bessere Datenanalyse heißt nicht unbedingt, es kommen bessere Ergebnisse am Ende heraus. Gerade im Migrationsumfeld ist natürlich schon immer die Gefahr, wie können diese Daten halt, könnten die missbraucht werden? Okay, und was heißt das jetzt mal konkret? Also erstmal sind wir natürlich sehr vorsichtig, mit wem wir überhaupt arbeiten an diesen Projekten, also mit welchen Partnern. aber dann auch, wie und wo wir unsere Erkenntnisse oder unsere Abschätzungen sozusagen teilen. Ja, zum Beispiel im Ukraine-Umfeld machen wir das nicht öffentlich, sondern würden das dann halt sozusagen unsere regelmäßigen Abschätzungen halt nur mit UN-Partnern halt teilen. Ne? Weil es unter Umständen halt auch, könnte man sich denken, dass ja vielleicht die Kriegsführung unter Umständen durch solche Daten beeinflusst werden könnte, was wir natürlich vermeiden möchten. Also ja, so kurz gesagt, man muss sich der Sache bewusst sein und unter anderem dann sehr vorsichtig sein, mit wem man an solchen Themen arbeitet.
Gut, dann kommen wir jetzt mal zu einem konkreten Beispiel aus der Forschung im Bereich Societal Computing, nämlich in unserer Rubrik dem SSI Nerd Talk. Beim Nerd Talk geht es eben darum, dass ihr, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mal zu Wort kommt und richtig über eure Forschung fachsimpelt. Und dabei ist es egal, ob ihr auf Bachelor, Master, Doktoranden oder Postdoc-Level unterwegs seid. Ihr erzählt uns einfach, was ihr macht und die Professoren im Interview erklären uns dann, um was es geht. Wenn ihr auch mal mitmachen wollt, schickt uns gerne einfach einen rund einminütigen Audioschnipsel an podcast@saarland-informatics-campus.de und wir hören bei euch rein. Der heutige Nerd-Talk kommt von Till Köbe. Till ist Postdoktorand in Ingmars Gruppe und befasst sich damit, wie Internetverbindungen sich auf die Entwicklung in einem bestimmten Gebiet auswirken kann. Hören wir mal rein. Nerd-Talk.
Hi, my name is Till Köbe. I'm a postdoctoral researcher in the Societal Computing Group of Mr. Weber. My academic work is mainly focused on topics at the intersection of applied computer science and economics. For example, in one of our current research works, we look at how internet connectivity impacts economic empowerment around the globe. To get close to the causal mechanism behind that, we exploit the rollout of network coverage over time in different countries as a quasi-experiment. In a first step, we match clusters from multiple cross-sectional household surveys to establish something that we call a pseudo-panel structure. Household cluster locations, which are then buffered to account for geo-obfuscation as a privacy protection mechanism, are then overlaid with rasterized mobile coverage information. For us, of interest are especially those clusters that have internet connectivity now, but have not had internet connectivity at an earlier stage. So comparing them to appropriate control groups allows us to see if getting connected actually affects your economic activities.
Okay, das klingt sehr spannend und kompliziert. Ingmar, kannst du es mir mal erklären?
Ja, sehr gerne. Ich würde es auf jeden Fall versuchen. Also grob gesagt geht es darum zu gucken, ja, was ist die Auswirkung halt auf Internetzugang, auf die wirtschaftliche Entwicklung. Ja. Da geht es wirklich also um darum, kausal Zusammenhänge festzustellen. Ja. Also wenn es, stellen wir mal, gibt es jetzt einen neuen Mobilfunksendemast in einem bestimmten Teil von Kenia, können wir dann sagen, dass deswegen 5 Jahre später vielleicht die Armut zurückgegangen ist. Und das ist erstmal, Korrelation kann man natürlich leicht berechnen, ja, das würde man dann feststellen, ja, wahrscheinlich sieht es so aus, aber vielleicht ist der Sendemast einfach gebaut worden, weil halt schon wirtschaftliche Entwicklung in Aussicht stand oder es Investitionen geplant wurden. Das heißt, es hätte, also die Armut wäre auch zurückgegangen, wenn es den Sendemast nicht gegeben hätte. Wie kann man also jetzt das wirklich jetzt etwas kausaler machen? Und da könnte man natürlich jetzt erstmal so ein Randomized Control Trial machen, ja, also ein RCT, also wo man jetzt wirklich sagt, in einem Dorf bauen wir einen Sendemast, im anderen Dorf bauen wir nicht und dann gucken wir 5 Jahre später, was passiert ist. Wie man sich aber vorstellen kann, das ist relativ aufwendig, gerade wenn man das in mehreren Ländern machen möchte oder so, das bräuchte man dann wirklich wahrscheinlich schon mehrere Milliarden oder so Investitionen. Was man deswegen macht, versucht also etwas quasi Experimentelles oder quasi Experimental, wie es Till genannt hat, zu machen, ja, wo man sozusagen guckt, aha, wir haben Daten über mehrere Jahre, über verschiedene Dörfer sozusagen, wo wir wissen, aha, zu diesem Zeitpunkt hatte dieses eine Dorf kein Internet und dann 5 Jahre später hat es sich so und so entwickelt und so weiter. Eine Problematik ist aber, dass diese Daten, die es gibt, die sind cross-sectional, wie es Till genannt hat, und sind keine sogenannte Panel-Daten. Also Panel wäre etwas sozusagen, langfristig, wo man wirklich dasselbe Dorf sozusagen am Anfang guckt und dann vielleicht 5 Jahre später und dann nochmal 10 Jahre später. So ist das leider nicht strukturiert, die Daten. Man hat sozusagen eine Auswahl von Dörfern oder Ortschaften und dann 5 Jahre später vielleicht eine andere Auswahl von Ortschaften. Und das erschwert zusätzlich halt diese Auswirkungen. Deswegen geht es darum, einen sogenannten Pseudo-Panel oder einen Pseudo-Panel zu bauen. Und da kommt dann sowas raus wie Matching, sodass man sagt, aha, dieses Dorf, was wir 5 Jahre später sehen, kann man sich denken als die Fortsetzung von diesem anderen Dorf, was wir 5 Jahre vorher gesehen haben. Ja, sozusagen, dass man sozusagen, okay, das ist so, als ob wir dasselbe Dorf zweimal gesehen hätten. Ist es nicht genau, aber die sind so ähnlich in so vielen Dingen, dass man sagen kann, ja, es ist im Prinzip dasselbe Dorf, was sich sozusagen weiter entwickelt hat. Eine zusätzliche Schwierigkeit ist das sogenannte Geo-Obfuscation. Da geht es dabei darum, dass diese Daten aus Privatsphärengründen nicht exakt sind, dass man nicht genau weiß, hier Longitude, Latitude, genau die GPS-Koordinaten, genau dort gab es 10 arme Leute oder so, sondern die Daten werden, da wird bewusst sozusagen Noise eingefügt. Das heißt, der echte Ort wird sozusagen nicht genannt, sondern nur ein Ort in der Nähe, bis zu 10 Kilometern entfernt. Das erschwert zusätzlich diese Analyse, wenn man dann sozusagen die Daten vielleicht von einem einen Ort bekommt, aber das war nicht der eigentliche Ort, wo die Daten gesammelt wurden, sondern der echte Ort war etwas später. Und das erschwert die methodische Analyse dieser Daten, und das ist etwas, an dem Till halt arbeitet. Wie gesagt, immer mit diesem Hintergrund, diese Frage zu beantworten, ja, was sind denn die Auswirkungen von insbesondere Internetzugang, aber auch der Benutzung von Webdiensten oder sozialen Medien allgemein.
Okay, super, das klingt spannend und relevant. Vielen Dank für die Erklärung. Und jetzt hinterher mal einfach ganz persönlich gefragt, gibt es denn ein Forschungsprojekt, das dir besonders am Herzen liegt, da du zum Beispiel schon mal einen konkreten Missstand verbessern konntest oder so?
Also gerade das Thema Migration liegt mir halt wirklich sehr am Herzen. Da war ich wirklich sehr froh, dass unsere Daten schon in verschiedenen Bereichen eingesetzt wurden. Wie gesagt, vor 4, 5 Jahren in Kolumbien, wo wir dann wirklich mit einer gemeinnützigen Organisation in Kolumbien zusammengearbeitet haben, um besser abzuschätzen, wo dort zum Beispiel Flüchtlinge aus Venezuela anzutreffen sind. Und nicht nur das, sondern halt auch versuchen abzuschätzen, ob sie eher hilfebedürftig sind oder nicht. Das kann man zum Beispiel auch daran sehen, an den Geräten, mit denen sie auf soziale Medien zugreifen. Also vereinfacht ausgedrückt, wenn halt jemand mit dem neuesten, teuersten iPhone auf Facebook zugreift, dann im Allgemeinen ist der wahrscheinlich nicht so hilfebedürftig wie jemand, der mit einem Android-Gerät von vor 7, 8 Jahren auf Facebook zugreift. Und auch, wie gesagt, solche Daten kann man halt auch durch diese Werbeplattform sehen. Und das haben wir halt in diesem Umfeld angehört. Und da haben wir sehr, sehr gutes Feedback bekommen, weil sich dann wirklich herausgestellt, dass diese Daten, die wir halt bereitstellen konnten, oder unsere Abschätzungen besser waren als die Abschätzung der kolumbianischen Regierung, zumindest basierend darauf, was unsere Partner uns genannt haben. Weil die Daten der Regierung halt auf freiwilliger Meldung der Flüchtlinge beruhten. Und gerade im Landesinneren waren diese Daten öfters nicht so genau, also bei der Grenzüberquerung wurden die meisten Leute noch sozusagen gezählt oder haben sich vielleicht gemeldet. Aber dann, wenn sie erstmal im Landesinneren waren, haben sie sich vielleicht nicht unbedingt neu angemeldet oder überhaupt gemeldet. Das hat zu einer bestimmten Datenverzerrung geführt, zumindest was unsere Partner gesagt haben, die in unseren Daten so nicht vorkommen. Das war zum Beispiel etwas, wo ich sehr, wo ich wirklich froh darüber war, dass wir helfen konnten und wo wir auch gutes Feedback bekommen haben, dass unsere Daten wirklich zu besserer Hilfe geführt haben.
Also konnten dann wirklich die NGOs, die Hilfsorganisationen vor Ort auf Grundlage eurer Abschätzung zielgerichteter Hilfsgüter und sowas zur Verfügung stellen?
Genau. In diesem Fall war das IMAP in Kolumbien, aber auch dann im größeren Südamerika-Umfeld haben wir auch mit UNICEF und UNHCR gearbeitet, die halt auch darauf zum Beispiel ihre Arbeit angepasst haben.
Dann kommen wir jetzt mal langsam zum Ende der Folge und ich wagen mal oder wir könnten mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Gibt es denn schon Herausforderungen oder Probleme, beispielsweise durch den gerade stattfindenden KI-Boom, die du quasi am Horizont aufsteigen siehst und wo du denkst, aha, das könnte zukünftig was sein, womit ich mich befassen werde?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Problem, also, was ich sehe, ist in dieser Verzerrung dieser digitalen Fußstapfen oder dieser Digital Traces, die ich schon erwähnt habe. Also ich hatte das Beispiel genannt, was man sich vielleicht Suchanfragen angucken kann, wonach Leute suchen. So, wenn jetzt aber KI ins Spiel kommt, könnte man sich jetzt denken, dass ich vielleicht irgendwie einen Bot beauftrage, für mich vielleicht eine Reise zu planen oder so. Oder dann wird diese, sozusagen, die Suchanfrage nicht mehr von mir selber gemacht, sondern von einem KI-Programm, was irgendwie meine Ziele zu erreichen versucht. Und das erschwert dann natürlich die Interpretation oder die Auswertung der Daten. Was heißt es denn dann also, ne, wenn es nicht mehr ich selber bin, sondern ein KI-Bot? Ne? Und ähnlich wie auf sozialen Medien, vielleicht jetzt auf Twitter, fühlt es sich zumindest so an, dass es immer mehr Bots gibt, die halt durch ChatGPT und so weiter betrieben werden. Und wenn ich mir jetzt von denen angucke, ne, was sagen die zu einem bestimmten Thema, das ist nicht, dann gucke ich mir nicht mehr menschliches Verhalten an, sondern das Verhalten von irgendwelchen Computerprogrammen. Das ist vielleicht auch interessant, aber das erschwert natürlich die Forschung. Gleichzeitig gibt es natürlich auch neue Möglichkeiten, also gerade was die Textanalyse angeht. Ne? Also wenn ich zum Beispiel angucken möchte, was haben Politiker gesagt oder ist das immer kohärent oder so, vielleicht sagt eine Partei zu einem Zeitpunkt, oh, wir möchten Subventionen streichen und dann am anderen Zeitpunkt, nee, wir möchten Subventionen doch nicht streichen oder so, dass man da vielleicht automatisch, aha, da ist vielleicht ein Widerspruch oder so. Und gerade in der Textanalyse gibt es natürlich auch neue Möglichkeiten. Und das ist auch etwas, wo ich sehr enthusiastisch bin, sozusagen, für die Möglichkeiten. Also es gibt also sowohl neue Herausforderungen als auch neue Möglichkeiten, die halt durch KI entstehen.
Okay, und wenn man jetzt durch diesen Ausblick und den Rest der Folge irgendwie motiviert ist, auch im Bereich Societal Computing forschen zu wollen. Wie kann man das denn machen? Welche Eigenschaften, Fähigkeiten sollte man mitbringen? Und ganz konkret auch, wenn man bei dir in deiner Forschungsgruppe mitmachen möchte.
Ja, gute Frage. Also das Wichtigste ist natürlich erstmal Neugier an solchen Themen. Also wirklich, ne, dass man sich wirklich dafür interessiert, ja, wie funktioniert eigentlich unsere Gesellschaft? Ne? Und zusätzlich dann auch vielleicht ein gewisses Interesse daran, Gutes zu tun zu wollen, so doof sich das anhört, was dann auch oft bedeutet, dass man einfach viel Zeit investieren muss, gerade mit Partnern zu sprechen oder so. Und das lenkt natürlich oft halt auch ab von Forschung und von anderen Themen. Aber es geht einfach keinen Weg daran herum. Zusätzlich ein Muss, zumindest für mich persönlich oder um mit mir zu arbeiten, ist halt ein Interesse an quantitativen Methoden. Also das ist quantitative Methoden nicht das Einzige, was es natürlich gibt, aber zumindest das ist, wo meine Expertise liegt und das fast alles, was wir machen, hat einen sehr starken quantitativen, eine quantitative Ausprägung. Und dann natürlich sicherlich eine gewisse Informatikkenntnisse, Spaß am Programmieren, mal was zu bauen, mal mit Daten wirklich zu spielen, ist auf jeden Fall schon hilfreich. Aber all das kann man lernen, solange halt wirklich dieses Interesse an sozialen Themen besteht und ein gewisses Vorkenntnis oder Affinität für quantitative Methoden.
Gut, wer das alles mitbringt und Interesse hat, kann sich bestimmt bei dir melden. Und damit endet unsere heutige Folge und wir verabschieden uns bis zum nächsten Wintersemester. Wenn ihr bis dahin die bisher erschienenen Folgen hören wollt oder auch, wenn wir wieder da sind, keine Folge verpassen wollt, abonniert uns gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen, liked uns da oder besucht uns auf www.saarland-informatics-campus.de/podcast. Ja, und dann war es das für heute und mir bleibt nur noch herzlichen Dank an dich, Ingmar, für das Gespräch.
Danke dir, Philipp.
As I See It, der Wissenschaftspodcast des Saarland Informatics Campus. Authentisch, spannend. Das Neueste aus der Informatikforschung.